Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Der Ort Schotten und auch dieses Haus sind mir bekannt. Ich war schon des Öfteren hier. Aber für die, die mich noch nie gesehen haben und wissen, wer ich bin, der Name wurde schon gesagt, Heinrich Weidmann. Ich komme aus Afrika, das ist tatsächlich wahr. Und seit August letzten Jahres sind wir in Reiskirchen und wohnen dort als Prediger im Ruhestand. IR habe ich dann den Leuten gesagt, das heißt in Rufweite. Und so ist das bisher, dass ich ja fast jeden Sonntag irgendwohin gerufen wurde, komm rüber und hilf uns oder predige bei uns. Gebürtig bin ich aus Unterfranken, aus einem kleinen Ort Rentweinsdorf in der Nähe von Ebern und Bamberg. Meine Frau, da sitzt sie, die kommt aus Coburg. Das ist so jetzt rein geografisch ein bisschen. Von Beruf bin ich Maschinenschlosser. Ich weiß, wie man Schrauben andreht und auch überdreht, je nachdem. Mal sehen, ob wir das heute bei Ihnen schaffen, ob wir das auch überdrehen können. Und ich bin durch die Arbeit in Südafrika, damals in Johannesburg, zur Stadtmission und dort zum Glauben an Jesus gekommen, habe dort eine Berufung erlebt und war dann 4 Jahre zur Ausbildung in Krishona und bin seit 1980 dann im Stadtmissionsdienst in Südafrika gewesen. Ich war also nicht der Vorsitzende der Synode, sondern ich war lediglich 10 Jahre lang Regionalleiter. Als die Leute mich mal fragten, was das ist, habe ich gesagt, das ist sowas wie der Klassensprecher für die Prediger. Das ist es. Also, so viel zu meiner Biografie oder zu unserem Dasein. Jetzt haben wir das Hessenland zu unserer Heimat gemacht, aus 2 Gründen. Eine wurde schon genannt, die Nähe zum Flughafen in Frankfurt, damit wir gegebenenfalls nach England zu unseren Kindern, wir haben einen Sohn und eine Tochter, sind in England, oder zu unserem Sohn, der noch in Kapstadt ist, fliegen können. Und dann haben wir auch die Nähe zur Autobahn. Unsere eine Tochter ist in Berlin verheiratet und da kann man auch da mal hinfahren. Als Rentner haben wir ja nicht so Zeitdruck und können uns das genehmigen ab und zu. Also, und der zweite Grund war, weshalb wir hier in das Hessenland gekommen sind. Wir sagten, wenn wir in den Ruhestand gehen, ist es wichtig, dass wir Gemeindeanschluss haben und auch in einer Gemeinde irgendwo verwurzelt sind. Und wenn man fast 40 Jahre im Stadtmissionsdienst, das heißt auch im Krishona-Gemeinschaftswerk, die Stadtmissionen gehören zum Krishona-Gemeinschaftswerk und waren Zweig davon, dann ist das auch der Gemeindeverband, in dem wir uns in Deutschland wieder wohl und zu Hause fühlen würden. Und da wusste ich von meinen Reisediensten her, ich muss ja alle 4 Jahre kam ich nach Deutschland für 3 Monate in den Heimat- oder Reisedienst. Und da wusste ich, dass hier so im mittelhessischen Bereich das dichteste Konglomerat von Krishona-Gemeinden ist. Und da war für uns die Vorentscheidung, wenn wir in Deutschland irgendwo hingehen, dann in diesen Bereich. Und ja, jetzt wohnen wir in Reiskirchen, da ist selbst am eigenen Ort keine Krishona-Gemeinde. Aber 10 Kilometer nach Osten ist Grünberg, 10 Kilometer nach Westen ist Gießen, 10 Kilometer nach Süden ist Lich und unmittelbar daneben ist Burchardsfelden. So, wir haben im nächsten Umkreis eigentlich alles, was wir brauchen. Einschließlich der Geschäfte und Ärzte und Apotheken und Werkstätten und, was man so zum Leben braucht. Es ist schön hier, die Landschaft gefällt uns sehr gut. Heute Nachmittag sind wir hier rübergefahren Richtung Horodkop. Schön, einfach schön. So, jetzt Thema. Wurde ich vorhin gefragt, wie das ist, damit die Leute, die eventuell das am Internet mithören, auch wissen, was ich heiße. Der Text für den heutigen Sonntag ist aus Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Und ich habe als Thema drüber gesetzt, was sich auftut, wenn Wege und Türen sich schließen. Damit Sie ein bisschen die Geschichte ins Bild kriegen. 4 Mann gehen mit verschiedenen Passagieren von Bord eines Schiffes, das 2 Tage vorher Troas verlassen hat und durch die Ägäis über Samothrake nach Neapolis gekommen ist. Troas ist heute in der Türkei und Neapolis ist in Griechenland, in Mazedonien oder Makedonien, je nachdem, wie man es ausspricht. So neu wie das Land und seine Menschen für sie sind, so neu sind auch die Leute für das Land und seine Bewohner. Alles ist anders. Andere Kultur, andere Sprache, andere Gewohnheiten und andere Gepflogenheiten. Wenn ich Ihnen das so sage, da fühle ich mich fast zurückversetzt. 1975 im Februar, als ich in Johannesburg gelandet bin, als junger Maschinenschlosser, da war auch ein neues Land, alles anders, andere Sprache, andere Kultur. Selbst der Himmel erschien mir anders, größer, höher, blauer, als es hier in Deutschland war. Tja, zurück in Mazedonien. Die vier Männer, die dort von Bord gegangen sind, sind wahrscheinlich urkundlich die ersten, die als Christen dort Fuß gefasst haben, auf diesem Teil Europas. Ihre Namen sind nachgewiesen in der Apostelgeschichte: Paulus, Silas, Timotheus und Lukas. Diese vier. Was fing damals für diese Männer an? Was brachten die in diese Gegend? Und was hat das dann mit den Leuten dort zu tun? Was ist daraus geworden? Vier Leute. Stellen Sie sich mal vor, vier Männer kommen morgen früh nach Schotten. Würden Sie es wahrnehmen? Würden Sie davon was mitkriegen? Wenn die hier irgendwo am Busbahnhof oder so aussteigen und laufen in das Dorf oder in die Stadt rein, wie immer man den Ort nennen will? Klein, unscheinbar, eigentlich unauffällig. Wir machen viel daraus, wenn wir das jetzt so hören in einer Predigt, aber wenn vier Leute in ihren Ort kommen und steigen aus dem Bus oder aus dem Zug oder aus irgendwas aus und kommen daher mit zig anderen, die an Bord sind, das bewegt doch nichts. Was sich auftut, wenn Wege und Türen sich schließen. Für diese vier Männer haben sich Wege und Türen verschlossen. Eigentlich müsste ich für den Predigtext auch die Vorgeschichte dazu lesen, wie der Paulus mit diesen drei Weggenossen versuchte, eigentlich Kleinasien, das ist die heutige Türkei, mit dem Evangelium zu durchdringen. Dort hatten sie schon mal auf einer ersten Missionsreise Fuß gefasst und Gemeinden sind entstanden. Die haben sie auch wieder besucht und gestärkt und dann hat er gesagt, Mann, hier ist guter Boden für das Evangelium, bewegt sich Richtung Norden. Und es heißt in der Bibel, der Heilige Geist verwehrte ihnen, das Evangelium zu sagen. Sie bewegten sich Richtung Osten. Und es heißt, der Heilige Geist verwehrte ihnen, die Botschaft zu sagen. Er kehrt um, 180 Grad, geht in die andere Richtung nach Westen und kommt dann bis an die Küste und da geht es auch nicht mehr weiter. Troas. Drei Schritte weiter und du stehst im Wasser. Wollen wir ja auch nicht haben. Und da setzt unser Text ein und ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Da heißt es, in Troas in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Das ist nun der Text, der hier mit Vers 15 zunächst mal hält. Dieser Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte, der liest sich ja sehr spannend und hört sich auch vielversprechend an. Verschiedene Bilder und Assoziationen kommen da auf, auch manche Fragen. Und ich habe gedacht, Predigten hören Sie jeden Sonntag wahrscheinlich bessere. Ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Gedanken und Eindrücke weiter, die mir so beim Lesen gekommen sind. Gedanken und Eindrücke. Denken müssen Sie dann selber. Essen müssen Sie auch selber. Ich kann nur ein paar Körner ausstreuen. Wenn sie nahrhaft für Sie sind, ist gut. Wenn Sie nichts davon mitkriegen, dann ist es für einen anderen gut. Gedanken und Eindrücke. Also, da wird geredet von einer Vision in der Nacht. Das klingt interessant, aber sind wir doch mal ehrlich, auch fremd ein bisschen für uns. Wenn Sie heute Abend hierher kommen und sagten, ich hätte eine Vision gehabt letzte Nacht, wir müssten hier mal ein bisschen das und das oder so und so, ob Sie dann schnell noch drei andere finden, die sagen, oh ja, das finde ich gut, das ist richtig, das ist Gottes Wort und das machen wir sofort. Nur mal drüber nachdenken. Ist da vielleicht was Wichtiges im Gang? Ein Ruf ertönt in jener Vision. Komm herüber und hilf uns. Geht es also um eine Hilfsmission? Das klingt ja fast schon ein bisschen dramatisch. Was ist denn die Not der Mazedonier? Was brauchen die denn? Der Mann hat ja nichts weiter gesagt. Er hat nur gesagt, komm rüber und hilf uns. Und dieser spontane Typus Paulus sagt, das ist jetzt Gott, der uns ruft. Und hey, ihr zwei anderen, Timotheus, Silas, Lukas, komm, ihr stimmt zu, wir müssen gehen. Das waren schnelle Entscheidungen. Der Paulus zögert nicht, er reagierte sofort. In der Bibel steht, sie waren sicher, sie waren gewiss, das ist Gott, der zu uns redet. Mir hat man mal beigebracht, Träume sind Schäume. Der Jeremia verkündigt, wenn jemand Träume hat, dann soll er seine Träume weitererzählen. Das kann er machen. Aber wer das Wort Gottes hat, der soll Gottes Wort weitersagen. Ich habe ja gesagt, ich gebe Ihnen nur ein paar Gedanken und Eindrücke weiter. Denken müssen Sie selber und das für sich zusammensetzen, was da jetzt rauszulesen ist. In Neapolis, als sie dann angekommen sind, eineinhalb oder zwei Tage später, das ist das heutige Kavala, betreten sie Neuland, europäischen Boden. Das war nun, wie ich schon am Anfang sagte, eine andere Kultur, andere Sprache, andere Leute, alles ein bisschen anders. Und nach der spektakulären Erscheinung in der Nacht, der Vision, ist der Staat dort, sowohl in Neapolis als auch dann in dem 15 Kilometer entfernten Philippi, eher ernüchternd. Da war es dann nicht mehr so spektakulär. Da sind die vier Leute im Getümmel der Stadt untergegangen. Philippi, das kleine Rom. Einige Tage in dieser Stadt. erste Begegnungen oder Sondierungen am Sabbat. Gehen Sie dorthin. Der Paulus wusste, wenn Juden irgendwo sind, dann müsste es eine Synagoge geben. Jetzt gab es ja in Philippi keine Synagoge. Dann war die nächste Regel für Juden, sich an einem kultisch reinen Ort zu treffen, vorzugsweise an einem Fluss für die öffentliche Lehre des Gesetzes. Tora-Lesungen, Altes Testament, die ersten 5 Bücher Mose hat man da gelesen. Ja, und da sind Frauen. Wo ist denn der Mann aus Mazedonien, der gerufen hat? Generell, wo sind die Männer? Ich bin ja heute Abend schon erstaunt. Hier sitzen eine Reihe Männer und ich staune, wie viele das eigentlich sind. Häufig machen sich die Männer eher vom Acker, wenn es um diese Dinge geht. War das etwa bei der jüdischen Gemeinde, die nicht mal eine Synagoge zusammenkriegen konnte, also keine 10 Familien im Prinzip, die finanzstark gewesen wären, um eine Gemeinde zu tragen? Denn das biblische Gesetz war, jeder gibt den Zehnten. Und wenn jeder von seinem Einkommen den Zehnten gibt, 10-mal der Zehnte ist ein Voller, das heißt, dann könnten die sich einen Rabbi, einen Priester leisten. Das ist die einfache Rechnung, aber die ging dort nicht auf. Also war keine Synagoge da. Trafen sie sich da am Fluss, Frauen. Ja, Frage. Guter Paulus, hast du die Vision oder die Erscheinung in der Nacht falsch gedeutet? Männer sind diejenigen, die für die entscheidenden Umsetzung von Bewegungen zuständig sind. Aber da waren es jetzt nur Frauen. Lydia, so heißt es, der tut der Herr das Herz auf. Und das war jetzt noch nicht mal eine jüdische Frau, sondern die kam aus der Türkei, aus Thyatira. Das liegt etwas landeinwärts von Troas, wenn man auf der Landkarte mal ein bisschen nachguckt. Sie handelte mit wertvollen Stoffen, Purpur. Die hat im Endeffekt mehr gehört an jenem Vormittag als alle anderen, die da zusammen waren. Die öffnet sich für die Botschaft und die öffnet ihr Haus. Und dort nimmt man an, entsteht die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Sie lässt sich taufen. Ich stelle mal ein paar Fragen. Was und worüber hat denn der Paulus geredet? Das wird nicht gesagt. Was hat der Mann verkündigt? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es wichtiger, dass er mit den Leuten gesprochen hat, anstatt das zu wissen, was er gesagt hat. Und vielleicht ist das gut für uns auch zu lernen. Es ist entscheidender, wir sprechen mit den Menschen, anstatt dass wir ihnen vielleicht etwas aufdrängen, was gar nicht auf ihren Kopf oder in ihr Herz passt. Andere Frage, war es damals in Ordnung, dass eine Frau Männer zu sich einlädt und dass eine Frau möglicherweise einen Hauskreis oder eine Hausgemeinde gründet in einer männerdominanten Gesellschaft? Ich stelle einfach mal so die Fragen. Antworten können Sie sich selber geben. Ich frage mich, wie viel Vorkenntnis und wie viel Taufunterricht und wie viel Glaube ist nötig, bis man sich taufen lassen kann. Heute habe ich irgendwo gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es am Radio war oder im Gottesdienst, wo ich heute früh war, dass nach 2-jähriger Unterweisung dann Leute getauft wurden. Muss ich mir vorstellen, 2 Jahre lang gehen die jede Woche einmal zu einem gewissen Taufunterricht und dann, wenn sie alles kapiert und geschluckt haben, dann können sie getauft werden. Der Paulus hat hier am Sabbat früh gepredigt, hat am Nachmittag die Frau getauft und ist dann noch zu der ins Haus gegangen, dass sie dann bei ihr wohnten. So wird das hier berichtet und so ist das abgehandelt. Also, das waren so ein paar Fragen. Ich stelle mal weiter und gebe auf, was mir auffällt. Rein theologisch. Im Hintergrund, der eigentlich Wirkende ist Gott. Er führt und er initiiert. Menschen folgen. Paulus war gewiss, dass Gott ihn ruft und dass Gott zu ihm geredet hat. Die Wege und die Türen, die vorher verschlossen waren, ist jedes Mal, der Heilige Geist wehrte ihn. Was muss der Mann für eine Antenne gehabt haben und für ein inneres Gespür, um dieses Feingefühl zu haben, das ist Gott, der hier zu mir redet. Ich weiß mich versetzt in mein erstes christliches Camp, das ich damals in Südafrika hatte, als wir draußen in der Wildnis waren und der Missionar abends immer die Geschichten aus den Evangelien von Jesus erzählte und ich einfach Abend für Abend da saß und den Eindruck habe, hier redet Jesus persönlich zu mir. Als ob alle anderen 20 weiteren Camp-Teilnehmer, die haben es mitgehört, aber gesprochen hat Gott mit mir. Paulus war sich gewiss, auch die verschlossenen Wege und die verschlossenen Türen, das sind Führungen Gottes. Und dann war diese Vision in der Nacht initiiert von Gott. Und ob das jetzt ein Mann gewesen wäre oder eine Frau, die da der Hilferuf ist, komm rüber und hilf uns. Gott führt und initiiert. Und das andere, was mir auffällt und was mir auch gefällt, diese vier Männer sprechen mit Menschen, aber sie sprechen von Jesus. Was ich euch vorgelesen habe aus der Übersetzung des Neuen Lebens, da klingt das so, sie hört auf die Botschaft, die der Paulus verkündigt. Im Griechischen steht da eigentlich das, was der Paulus vom Herrn, vom Kyrios, weitergesagt hat. Das heißt also, sie haben von Jesus geredet. Und das auf so eine Art und Weise, dass die Frau, die noch nicht mal Jüdin war, das heißt nicht unmittelbar große Kenntnisse vom Wort Gottes hatte, aber was von diesem Gott über seinen Herrn Jesus direkt zu ihr kam, das hat sie gut verstanden. Heute bin ich gemeint und niemand anders. Und dass diese Frau dann ihr Herz öffnet, heißt, Gott tat ihr das Herz auf. Er ist der Initiator. Wie vorbereitet muss ein Mensch oder ein Herz sein, dass das geschehen kann, dass Gott dem betreffenden Menschen das Herz auftun kann. Ich nenne einmal ein paar Spannungsbögen. Sie wissen, was ein Spannungsbogen ist? Das ist irgendwas, was unter Druck und unter Zug ist. Und bei manchen Dingen ist es gut, wenn Spannung drauf ist. Das Klavier zum Beispiel, bei den Saiten, wenn die nicht gespannt sind, dann kommt da nichts raus. Es ist ein Spannungsbogen dahinter. Aber der ganze Rahmen muss so stark sein, dass er die Spannung auch aushalten kann. Eine Brücke muss unter Spannung stehen, sonst bricht sie. Und so auch unser Leben. Es gibt gewisse Spannungen, die müssen wir aushalten, dass die müssen da sein. Sonst klingt nichts, sonst trägt nichts und sonst hält auch nichts. Spannungsbögen. Gott ändert die Richtung und für den Paulus heißt das Neuorientierung. Das ist eine Spannung auch im Leben von uns Menschen, die wir aushalten müssen. Wenn Gott etwas anderes vorhat als unsere eigenen Wege, dann bringt uns das in Spannung. Zug und Druck, beides macht sich dann da breit. Das muss man aushalten. Ein anderer Spannungsbogen ist das Nein Gottes auszuhalten. Paulus geht in der Gewissheit, wir bringen dahin die Botschaft des Evangeliums. Und Gott sagt, nein, hier sagst du keinen Ton. Und dann ist er überzeugt, an einem Ort was Großes anzufangen. Da gehen wir rein, jetzt sind wir an Europa und da fangen wir was Neues an. Und dann sitzen da nur ein paar Frauen. Es konnten nicht viele gewesen sein, weil nur die Jüdischen zusammengekommen sind. Und wenn die noch nicht mal genug waren, um eine Synagoge zu machen, dann war das abzählmäßig vielleicht ein Häufchen. 3, 6, 9 sind wir da drüben und noch ein paar von der Seite dazu. Also möglicherweise nicht mal so viel, wie wir heute Abend hier sind. Das war die Anfangsversammlung auf europäischem Boden für das Evangelium. Man muss auch das Nein aushalten und warten, bis etwas Neues kommt. Das sind auch für uns, ihr lieben Freunde, im Glaubensleben Spannungsbögen, die es auszuhalten gilt. Und ein anderer Spannungsbogen ist doch im Neuland nicht tatenlos warten, sondern auch da trotzdem getrost erste Schritte gehen. Sie haben sich zu Menschen gehalten. Sie haben Anknüpfungspunkte gesucht. Sie haben sich zunächst dazugesetzt. Wir setzten uns zu den Frauen. Und dazusetzen heißt, wir sitzen da, wir machen uns bekannt, wir hören zu. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus, wir sind zunächst mal hier Gäste. Und hören mal, was die drauf haben, wovon die reden, was für die wichtig ist. Und dann das, was wir bei denen sehen, anreichern und anfüllen mit dem, was wir zu bringen haben, die Botschaft von Jesus. So ist dieser Bericht ein Stück weit eine Ermutigung und auch eine Zumutung. Es ist eine Ermutigung, dass Gott handelt, initiiert und Gott auch durch kleine Anfänge an sein Ziel kommt. Die Zumutung ist, dass die Akteure, um die es geht, und da werde ich jetzt einfach mal ganz persönlich, das wäre ich und das wären Sie, dass die Akteure die Zeichen verstehen und bereit sind, mitzugehen und Schritt zu halten. Mitzugehen, das heißt, Gewohntes zu verlassen, Vertrautes hinter sich zu lassen. Und einmal das Wagnis eingehen, völliges Neuland zu betreten. Das ist eine Zumutung. Und dann in diesem Neuen, völlig Unbekannten, mit Gott Schritt halten, wie er führt. Jetzt mussten sie schon viel schlucken. Gedanken und Eindrücke, Fragen, und das, was auffällt und gefällt und Spannungsbögen. Ja. Ein paar Vertiefungen zum Abschluss, damit es auch einsickern kann bei uns. Gegenwind und neue Situationen. Ich weiß nicht, ob Sie so irische Segenswünsche kennen. Hand hoch, wer schon mal was gehört hat davon. Oh ja, manchen vertraut. Das sind so Segenswünsche, die man jemandem mit auf den Weg gibt oder zuspricht. Das kann mal zum neuen Jahr sein oder zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag oder wenn einer auf Reisen geht und. Und die meisten davon klingen gut. Zum Beispiel: Möge die Straße uns wieder zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und sanft der Regen auf deine Felder fallen. Und, bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Schön, es ist einfach schön. Ich gebe auch gerne so etwas weiter, weil darin auch eine Stärkung und Ermutigung liegt auf dem Weg. Dass wir wieder zusammenkommen, dass der Wind dir im Rücken ist und die Sonne dich erwärmt und der Regen auf den Feldern fruchtbar Wachstum geschehen lässt und Gott seine Hand über uns hält. Ich muss Sie ein bisschen enttäuschen. Wenn das Leben immer so wäre, wäre es ja richtig schön, aber meistens ist es genau anders. Mein Freund und Missionsbruder in Pretoria, der hatte einmal eine kritische Zeit in der Gemeindearbeit, er hat unter Farbigen in Südafrika gearbeitet, in Pretoria, und die Kirchenleitung war nicht ganz einverstanden mit den Methoden und den Weisen, wie er Missionsarbeit da betrieben hat. Und es war eine harsche Auseinandersetzung zwischen ihm als dem Missionar und der ganzen Kirchenleitung und dem oberen Dingens da. Da sagte ihm seine Gemeindeleitung, der Kirchenvorstand: Pastor, we are all standing behind you. Das heißt auf Deutsch: Pastor, wir stehen geschlossen hinter dir. Da hat er ihnen gesagt: Wenn mir der Wind von vorne so hart ins Gesicht bläst, dass er mich fast von der Bahn runterwirft, dann nützt es mir nichts, wenn ihr hinter mir steht. Das dauert noch ein bisschen, aber es kommt dann schon bei Ihnen an. Wenn mir der Sturm von vorne ins Gesicht peitscht, nützt es mir nichts, wenn ihr hinter mir steht. Der wollte sagen: Leute, wenn ihr hier nicht mit anpackt und vorne dran steht, da hinten nützt es nichts. Das Leben kommt uns oft anders. Und möglicherweise hat der Paulus das bei seiner zweiten Missionsreise auch so empfunden. Das, was er sich vorgenommen hatte, das, was er wollte, das hat ihm Gott verhindert. Er hatte niemanden hinter sich und auch niemanden vor sich. Er war diesen Winden alleine ausgesetzt. Und die Erkenntnis, ob Gott tatsächlich hier was Neues auftut, die muss auch erstmal dann einsickern, dass durch solche Gegenwinde Gott auch Neues zeigen kann. Das ist einem ja nicht so naheliegend, liebe Freunde. Winde sind wechselhaft. Du kannst nie sagen, wann sie ihre Stärke und auch ihre Richtung ändern. Kapstadt ist bekannt für die Winde, die dort wehen. Und wir haben es manches Mal mitgekriegt von Südost oder Südwest oder von Norden oder Westen. Konstant bleibt einzig und allein Gottes Gegenwart und seine Zusage, dass er uns nicht verlässt. Egal aus welcher Richtung und egal wie stark der Wind weht. Gegenwind und neue Situationen, die wird es immer wieder geben in unserem Leben. Die einzige Konstante ist die Treue Gottes, der gesagt hat: Ich werde dich nicht verlassen und ich will dich nicht versäumen. Und der Herr Jesus zugesagt hat an die, die ihm folgen: Ich bin bei euch bis zur Vollendung dieser Welt. Eine zweite Vertiefung: Ungewohntes und Überraschendes. Da sind sie nun, die vier: Paulus, Silas, Timotheus und Lukas. Und ich habe mir aufgeschrieben: Setzen Sie Ihren Namen dazu und das Quintett, die Hand ist voll. Die vier und Sie dazu ist fünf. Was soll man zu fünft in einem Ort bewegen, auf die Beine bringen, Neues wagen, Bewährtes erhalten? Das hat unser alter Direktor Schmid in Krishona immer gesagt: Ihr lieben Brüder, ihr müsst Neues wagen, aber Bewährtes, und das heißt auch Vertrautes, bewahren und mithalten. Ja. In dieser Stadt, die fremde Kultur, da waren keine Vergleichspunkte anzusetzen. Und das, was das Einzige, was ihnen vertraut war, die jüdische Kultur, das war ein verschwindend kleines Häufchen. Die haben in dieser Stadt keine Auswirkung gehabt und keine Bedeutung. Und diese Frau aus Thyatira, das war eine, heute würden wir in Deutschland sagen, eine Migrantin. die hat Migrationshintergrund, die kommt ja von ganz woanders her noch. Aber auf die hat er hergesehen. Oder die hatte eine Antenne für Gott. Der hat Gott das Herz geöffnet. Und ich frage mich, wie muss der Mensch sein? Was muss geschehen, damit Gott einem das Herz öffnen kann? Diese Frau aus der Türkei hat sich in diesem Ort zu der kleinen jüdischen Gemeinde gehalten. Vielleicht war das ihr am vertrautesten, weil sie Juden auch aus der Türkei kannte. Und so hat sie bei denen durch die Tora-Lesungen gelernt, dass es Gott gibt und dass dieser Gott, den die Juden verehren, ein lebendiger Gott ist, der sich Menschen zuwendet und ein Interesse am Wohlergehen und Vorwärtskommen der Menschen hat. Wir würden sagen, und in der Lutherbibel wird es so geschrieben, eine gottesfürchtige Frau. Das heißt, sie hatte eine Kenntnis von Gott und damit verbunden auch eine Ehrfurcht, eine Achtung, eine Verehrung für Gott in ihrem Leben. Und das war die Grundlage. Gottes Verehrung oder Gottes Furcht, ihr lieben Freunde, das ist ja keine Sache. Das ist auch kein Ritual und keine Regel oder eine Pflicht, die man in einem bestimmten Ritus jeden Sabbat ausübt. Da gehen wir halt hin, das gehört dazu. Heute früh hat in einem Gottesdienst jemand gesagt, das war so bei uns, als Kinder gingen wir mit und dann in die Jungschar und dann in den Kindergottesdienst und dann in den Konfirmandenlehre und dann in den Teenagerkreis und so. Da lernt man ein Stück weit Gottesdienst und Gottesverehrung, aber es ist eine Pflicht, gottesfürchtig zu sein und Gott zu verehren, ist kein Ritual, keine Pflichtübung. Gott hat einen Namen, Gott hat ein Gesicht und Gott macht eine Geschichte. Gottes Furcht und Gottes Verehrung ist eine Beziehung. Es geht um den Gott, der uns Menschen sucht und der dich und mich als sein Gegenüber haben möchte. Und Gott hat sich bekannt gemacht in Jesus Christus. Im Johannesevangelium wird das so dann ausgedrückt: Niemand hat Gott jemals gesehen, aber sein einzig geborener Sohn, der Gott selbst ist, der ist dem Herzen Gottes entkommen, der hat uns ihm erzählt und hat Gott uns vorgestellt. Johannes 1, Vers 18. Und deshalb, wenn wir wissen wollen, was Gottes Furcht und Gottes Verehrung ist, müssen wir auf Jesus schauen. Der ist unser Vorbild dafür. Der hat Gott ernst genommen. Er hat gesagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Das war für ihn Beziehung zu Gott. In einer solchen innigen Verbindung zu sein, ich kann nichts tun ohne den Vater. Das heißt, ich muss ihn erst fragen, dann lässt er mich wissen, worum es geht. Jesus war uns Menschen ganz zugewandt. Er hat sich Einzelnen angenommen, hat Menschen berufen, Apostel aus ihnen gemacht. Frauen, Männer, Kinder, kein Unterschied. Kranke, Ausgestoßene, Handicap-Leute. Jedem war er zugewandt. Ob arm oder reich, das zählte nicht. Er sah das Herz an, er kannte Menschen mit Namen, noch bevor die Leute sich vorgestellt hatten. Zachäus, ich muss bei dir einkehren. Nathanael, ein aufrechter Jude. Toll. Jesus rief die Leute bei Namen, dich und mich in gleicher Weise. Gottes Verehrung, Gott zugewandt und von Gott kommend und dann bei den Menschen ganz nahe sein. Und deshalb, wie sieht das bei dir aus? Mit deiner Gottesfurcht und Gottes Verehrung? deine Beziehung zu Jesus, ist die intakt? Könntest du eine Vision von ihm deuten? Könntest du hören, wenn er dein Herz auftut und zu dir hineinredet, du bist gemeint? Wärst du bereit, Schritte zu gehen, die er dich führt, auch wenn es nicht deine gewohnten Wege sind? Könntest du die Spannungsbögen aushalten, in dem hier nicht und da noch nicht zu leben, bis sich das öffnet und eine neue Tür sich und ein neuer Weg sich für dich auftut? Gott will, dass sein Wort zu uns Menschen kommt und auch zu unseren Mitmenschen. Oft sind es nicht die, die am weitesten weg von uns sind, sondern manchmal die, die am nächsten bei uns sind. Auch die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Gott zeigt Wege, er führt zu Menschen, er öffnet Häuser, er öffnet Herzen. Paulus, Silas, Timotheus und Lukas. Sie haben in Philippi und darauf folgend in Europa wichtige Lektionen in ihrer Beziehung zu Gott gelernt. Entscheidendes ist für Europa und für die Gemeinde Jesu daraus geworden. 4 Leute mit dem unscheinbaren Anfang. Und doch, wir säßen heute Abend nicht hier, wenn das Evangelium damals nicht diesen Weg gegangen wäre. Und vielleicht, um diesen irischen Segen noch ein bisschen abzuwandeln und dem anzupassen, ich versuche es mal so umzusetzen. Auch wenn die Straße vor dir plötzlich aufhört und der Weg uns nicht mehr zusammenführt, und wenn der Wind dir von vorne ins Gesicht bläst und die Sonne heiß auf dich herniederbrennt, und auch wenn Stürme deine Felder zerstören und selbst wenn wir uns nie wieder treffen sollten, denk daran, Gott wird dich dann immer noch in seiner Hand halten und dich lieb haben. Damit für mich jetzt Schluss für heute. Hier sagt man, glaube ich, dann Amen, ne? Gut.